Wir sind heute in Markus 11, Vers 1 bis 11. Freue mich sehr, dass ihr so viele seid und sind auch viele dabei, die mich vielleicht noch nicht kennen. Ich bin der Simon, wir sind jetzt seit 2 Jahren, 1 Jahr hier in der Gemeinde und bin sehr froh, dass Don und Kai mich gefragt haben, ob ich auch mal predigen möchte. Muss sagen, das habe ich noch nicht besonders oft gemacht. Ich habe es schon mal gemacht, ist aber ganz schön Ecke her. Und möchte euch einfach ein bisschen mit reinnehmen, wo wir gerade sind. Viele wissen ja gar nicht in dem Kontext und so weiter. Und ich habe eine einleitende Frage und müsst ihr nicht beantworten, einfach mal drüber nachdenken. Wofür kannst du Ehrgeiz oder auch Eifer entwickeln? Ja, ich habe mal einen kleinen Hinweis. Davon redet man oft viel oder ja, hat auch viel damit zu tun. Ich habe hier mir mal Geld besorgt, weil Geld, nicht in erster Linie Geld, hat man Ehrgeiz dafür, aber dafür, wo man sein Geld auch ausgibt oder dafür, wo man es auch spart. Ja. Und nur mal so am Rande, interessanterweise, wenn man, das wusste ich nicht, wenn man sich Geld holt, das sind jetzt hier 4 Euro in 10 Cent Stücken, dann ist es so, dass man mehr bezahlen muss, als man halt bekommt. Ja. Also, ich weiß nicht warum, aber ist halt einfach so. Auch wenn man Geld wechselt, Kai und ich haben vor, wir wissen noch nicht, ob das klappt, nächste Woche nach Mexiko zu fliegen und haben dafür halt Pesos gewechselt, das ist da die Währung in Mexiko. Und es ist halt so, dass du, ich habe das mal ausgerechnet, du musst mehr als 10% obendrauf legen. Ja? Ich weiß nicht, wir haben ja Mexikaner unter uns, ob das so gewöhnlich ist, in Deutschland ist es so, ja, 10% mindestens obendrauf. Aber trotzdem kriegt man sehr viel Pesos, sage ich jetzt mal. Ich baue das hier noch ein bisschen weiter auf. Vielleicht habt ihr schon drüber nachgedacht. Ich habe schon gesagt, Ehrgeiz und Eifer haben wir dafür, wovon wir viel reden. Und davon träumen wir auch. Oder wenn du anderen Pflichten nachgehen musst, dann denkst du gerne daran. Also, oder das zeigt so ein bisschen, wo das Herz ist und was uns bewegt. Ja? Also worüber wir auch traurig werden. Oder mit anderen uns anlegen, ja, wo wir eine Meinung vertreten und sagen, ja, das ist mir so wichtig, da streite ich ein bisschen drüber, ja, da lege ich mich mit anderen an. Und das hat ein bisschen was mit der Geschichte heute zu tun und deswegen baue ich hier dieses Geld so auf, weil mir das wichtig ist, euch bildlich zu zeigen. Es geht sehr viel um Bildlichkeit heute und die Bildlichkeit der Bibel. Und wenn man die Bildlichkeit der Bibel ein bisschen lernt zu verstehen oder auch guckt, wo steht das überall dann, und das immer wieder entdeckt, dann, glaube ich, kann man sehr gut sein Bibelwissen vernetzen und versteht auch besser, wie die Bibel funktioniert und wie der rote Faden in der Bibel ist. Ich lasse es jetzt gut sein. Ihr wisst schon, was ich meine. Gut, und ich habe hier so ein Ding da aufgehangen. Dachtet ihr wahrscheinlich schon, ein ganz komisches Gerät. Das nennt sich die SQ3R-Methode. Ja, oh, jetzt keine Angst. Im Grunde ist es wie eine Inhaltsangabe in der Schule oder so. Kai hat mir das aufgeschrieben und das ist der Survey, also dafür stehen diese Buchstaben und Zeichen, ja, 3R, deswegen Read, Recite, Review. Und ich gehe im Prinzip diese Methode ein bisschen durch, eine Methode, die man für jeden Text benutzen kann, um sich den so ein bisschen zu erschließen. Und ich habe das im Prinzip, weil ich nicht so geübt bin, wie beschreibt man jetzt eine Predigt, ich habe einfach diese Methode gemacht und im Grunde ist die Predigt einfach diese Methode. Und ich gehe die mit euch durch für den Text heute und fange mit an und habe so ein bisschen das übersetzt ins Deutsche, fällt mir leichter. Die erste Frage, erst muss ich euch ein bisschen in den Text wieder reinbringen und den Zusammenhang erklären. Wir haben viel den Kai gehört und wir hatten viel, vor 2 Wochen zum Beispiel hatten wir von Bartimäus gehört. Bartimäus, das war ein Blinder und der hatte einen Mantel, das ist ein interessantes Bild. Der hatte einen Mantel an und war ein Bettler und Jesus kam vorbei. Und wisst ihr noch, was Bartimäus gemacht hat? Er hat diesen Mantel angehabt und wahrscheinlich, ich hoffe, das hört man dann noch, wahrscheinlich war das Einzige, was er hatte. Und wenn ihr in Hannover seid, da sieht man viele Bettler und manchmal ist das was dieser in ihrer, was sie haben, ist das Einzige, was sie haben. Ja? Und Bartimäus hat von Jesus gehört und hat gerufen und um Gnade gebeten, dass sie ihn heilt und hat dann sofort, bevor überhaupt bei Jesus war oder so, diesen Mantel ausgezogen und weggeschmissen. So nach dem Motto, den brauche ich nicht mehr. Und das ist ein Bild, was wir heute brauchen oder heute auch haben. Und so entdecken wir ganz viele Bilder. Und wir hatten ganz oft gehört von diesem messianischen Geheimnis. Also Jesus wollte immer, als er den Bartimäus geheilt hat, oh nein, das soll nicht so groß Publicity werden. Ich möchte nicht, dass alle nur, weil ich irgendwie heile, zu mir kommen. Bleibt ruhig, ja, behalte das für dich, dass ich dich geheilt habe. Und jetzt verändert sich das, was wir bisher gehört hatten. Und jetzt nach diesem Schema die erste Frage an den Text. Bevor wir den Text lesen, gucke ich mir die Überschriften an oder guck einfach mal so drüber und fang schon an, darüber nachzudenken. Und im Text denke im ersten Schritt, worum könnte es im Text gehen, ohne zu lesen? Und überlege mir auch diese Stichworte und schreib mir die raus. Ja, also ich lese Einzug in Jerusalem. Ja? Jesus im Tempel. Ich habe mal ein Bild mitgebracht. Das ist Jerusalem. Heute, wo der Tempel damals war, steht die Al-Aqsa-Moschee. Das ist das mit der roten Kuppel. Jesus ist im Tempel. Dann kann man schon mal so ein bisschen sich ein Bild machen in der Fantasie. Ich habe es euch ein bisschen leichter gemacht heute. Und dann lesen wir was mit Tempelreinigung. Ja? Also Einzug in Jerusalem. Einzug, da habe ich als erstes dran gedacht, wie die Römer. Das ist ein Bild dafür, wie die Römer so einen Triumphzug gemacht haben früher. Ja? Also wenn dann so der König kam, da ging es richtig zur Sache, wie man sich ja vorstellen kann. Und es ist wahrscheinlich eine ganze Menge Erwartungshaltung, dass Jesus, also der Retter, der Messias, wie ihn viele erkannt haben, in Jerusalem einzieht. Und dann lesen wir noch sowas wie eine Tempelreinigung als Überschrift. Wir werden sehen, was es damit auf sich hat. Und der zweite Schritt ist jetzt, dass wir Fragen an den Text stellen. Auch wenn wir noch nicht gelesen, stellen uns jetzt schon mal Fragen. Und so bekommt man leicht einen Einstieg in etwas, in eine Thematik. Und es ist immer gut, wenn man Fragen verfolgt und die auch wirklich sich selbst beantwortet, weil dann merkt man sich's eher. Anstatt einfach so trocken drüber zu lesen und morgen ist es wieder weg. Also, bevor wir den Text lesen, schreiben wir uns Fragen auf. Ich habe mich gefragt, was ist eigentlich Messias? Das bedeutet so viel wie Gesalbter, König, der Heilsbringer, Befreier und Erlöser. Und das ist der prophezeite, der erwartete König auf Ewigkeit in der Bibel. Und die Juden erwarten ihn bis heute, weil sie Jesus nicht erkannt haben als Messias. Und ich möchte euch einfach mit diesen Bildern ein bisschen Überblick über den Text geben und euch das dann erklären. Jerusalem, wir hatten ja ein Bild davon. Das sieht man hoffentlich. Das ist ein bisschen aus der Vogelperspektive. Jerusalem, warum geht es ständig eigentlich um die Juden, habe ich mich gefragt. Warum um Jerusalem? Und Jerusalem heißt interessanterweise, die Kurzform ist Salem oder auch Schalem. Und Shalom, sagen vielleicht vielen von euch was, das bedeutet Frieden. Und Jerusalem bedeutet Ort des doppelten Friedens. Das ist vielleicht einfach gut zu wissen. Und jetzt kläre ich halt so ein bisschen meine Fragen an den Text. Die Bibel sagt, dass das Jerusalem das Zentrum der Erde ist. Es wird auch Moria genannt oder Zion. Und hier sollte der Sohn Isaaks im Alten Testament schon geopfert werden von seinem Vater Abraham. Und das hat der Engel des Herrn verhindert. In 1. Mose 22 lesen wir das, indem er ein Lasttier gebracht hat oder aufgezeigt hat. Das war ein Widder. Und das sollte als stellvertretendes Opfer dienen, anstatt den Sohn Isaaks, damit der Sohn Isaak von Abraham verschont wird. Und dann habe ich mich ja eben gerade gefragt, warum eigentlich immer die Juden? Wegen Abrahams Glauben. Das lesen wir in 1. Mose 15, weil Gott ihm mit einem Blutbund, geschlossen hat. Und Gott lässt dann er macht dann ein Opfer, zerteilt die ganzen Tiere und dann geht eine Gestalt dadurch und damit ist der Blutbund im Prinzip geschlossen. Und gleich zu Beginn unseres Textes heute in Markus 11. Es wäre eigentlich übrigens gut, wenn ihr alle eine Bibel da hättet, dann könntet ihr ein bisschen besser folgen. Aber ich versuche es so gut wie möglich euch zu machen. Gleich zu Beginn des Textes heute, Markus 11, lesen wir so Orte, Ortschaften. Ja? Wir haben direkt im ersten Vers Bethphage, Bethanien, da kommt man schon durcheinander. Dann noch irgendwas, zwei weitere alles um den Ölberg, ja. Und jetzt kann man hier gucken, das ist jetzt von oben, das sieht ziemlich mickrig aus, ehrlich gesagt, das ist der Ölberg. Das kann man daran erkennen, alles, was man hier sieht, das sind heutzutage Gräber. Also die Juden, wenn sie viel Geld haben, die holen sich da ein Grab, weil sie laut der Verheißung in Zacharia glauben, wenn Jesus wiederkommt, dann kommt er auf den Ölberg wieder, das steht da. Und dann möchten sie möglichst, wenn Jesus wiederkommt, heißt es, dass auch die Toten auferstehen und sowas. Und dann wollen sie halt direkt in der Nähe sein, sage ich mal. Ja, da wollen sie nicht verpassen und deswegen sichern sie sich einen Platz direkt da. Und der Ölberg ist ein ganz zentrales Ding, was in der Bibel ständig immer wieder auftaucht und auch als Rückzugsort benutzt wird. David benutzt es zum Beispiel, nachdem er die Sünde getan hat und rennt da drauf und weint. Und selbst Gott in Hesekiel 11 und Kapitel 11 und in Kapitel 43 zieht Gott sich beide Male aus der Mitte Jerusalems auf diesen Berg zurück. Das ist ganz interessant. Und so kann man halt ganz gut merken, wie und wo überall sowas auftaucht. Und ich glaube nicht, dass es Zufall ist. Es hat immer eine Bedeutung. Ich habe euch mal von Jerusalem so eine Karte mitgebracht. Ich weiß nicht, ob ihr es lesen könnt. Mount of Olives, das ist der Ölberg. Und jetzt haben wir noch Betfage gesagt. Betfage heißt so viel wie Feigenhausen, ist nur 2,7 Kilometer von Jerusalem weg und gehört noch zu dem heiligen Bezirk Jerusalems. Bethanien, das ist da, wo die Route losgeht. Ich habe eine Route geplant. Ich habe keine Ahnung, warum der um den Berg geht, anstatt die kurze. Aber da unten, kann man nicht gut lesen, muss ich auch ablesen, es ist El-Azariye oder Al-Azariye, wie die Palästinenser sagen. Und das ist dieses Bethanien, wo wir das kalkulieren. Das ist ungefähr 3 Kilometer. Und man weiß nicht genau, entweder heißt es Armenhausen oder Dattelhausen. Ist heute ein bisschen verlagert durch die Geschichte, aber es ist im Prinzip das Lazarusdorf. Das heißt auch dieses El-Azariye. Und tatsächlich ist es die Heimat von Maria, von Martha und auch von Lazarus. Also auch der Ort, wo Lazarus von den Toten auferweckt wird. Fand ich einfach interessant, diesen Zusammenhang. Wahrscheinlich hatte Jesus in diesem Dorf viele Freunde und auch sozialen Rückhalt. Und das wird interessant, wenn wir gleich den Text lesen. Und dann habe ich mich noch gefragt, warum sollte der Einzug in Jerusalem jetzt irgendwie was Besonderes sein? Und da ist es immer cool, wenn man so eine Studienbibel hat, kann man irgendeine Form von haben, dann kriegt man den Querverweis auf eine Prophetie in Zacharia. Und zwar Zacharia 9, Vers 9. Muss ich es nur finden? Hier. Und das lese ich euch kurz mal vor. Da steht: Frohlocke sehr, du Tochter Zion, jauchze, du Tochter Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Retter ist er, demütig und reitend auf einem Esel, und zwar auf einem Füllen, einen Jungen der Eselin. Und ich werde die Streitwagen aus Ephraim ausrotten und die Pferde aus Jerusalem, und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden. Und er wird den Völkern Frieden bringen. Und seine Herrschaft wird reichen von einem Meer zum anderen und von einem Strom bis an das Ende der Erde. Das ist Wahnsinn. Das ist im Prinzip eine Friedensverheißung. Ich habe euch mal einen Esel mitgebracht, damit ihr dieses Bild euch merkt. Naja, das ist jetzt hier die Straße nach Jerusalem und das ist unser Esel. Also es war verheißen und Jesus ist den Juden und Jesus ist dieses Bild der Prophezeiung natürlich bewusst. Und deswegen sendet er in unserem Text jetzt, den ich gleich lese, seine Jünger und lässt so einen Eselsfüllen holen. Also wir merken, es ist eine Prophetie, es ist eine besondere Erwartungshaltung, wie bei dem Triumphzug der Römer. Ja, hatten wir hier. Und es ist jetzt das Aufstellen von einem besonderen Friedensreich, davon die Rede, ja. Und eben diese Bildlichkeit möchte ich euch klar machen, dass man die viel in der Bibel findet und dadurch halt es lernt zu verstehen. Also ich habe mir das total geholfen und das möchte ich euch motivieren, euch das ein bisschen rauszufinden, weil das, dann kann man sich das merken und versteht es besser. Und jetzt sind wir mittendrin. Quasi Jesus sprintet nach Jerusalem, das hat Kyle schon vorgelesen in Markus 11. Also ständig hat er dieses messianische Geheimnis versucht zu behalten und jetzt plötzlich hat er es total eilig, nach Jerusalem zu kommen. Ja, und die Jünger wussten, wenn Jesus nach Jerusalem kommt, hat er verheißen, dann wird er getötet. So, und jetzt plötzlich, warum hat Jesus es so eilig? Warum will er unbedingt, an den Pranger gestellt werden und legt es so drauf an? Also, wir lesen das in Markus 11, Vers 1 bis 7. den Text. Und als sie sich Jerusalem näherten und nach Bethphage und Bethanien kamen, an den Ölberg, sandte er zwei seiner Jünger und sprach zu ihnen: Geht in das Dorf, das vor euch liegt, und sobald ihr dort hineinkommt, werdet ihr ein Füllen angebunden finden, an dem noch nie ein Mensch gesessen hat. Bindet es los, führt es her. Und wenn jemand zu euch sagt: Warum tut ihr das? So sprecht: Der Herr braucht es. So wird er es sogleich hierher senden. Sie aber gingen hin, fanden das Füllen angebunden an dem Tor, draußen am Scheideweg, und banden es los. Und etliche der Umstehenden sprachen zu ihnen: Was macht ihr da? Das ist, dass ihr das Füllen losbindet. Sie aber redeten zu ihnen, wie Jesus befohlen hatte, und sie ließen es ihnen. Und sie führten das Füllen zu Jesus und legten ihre Kleider darauf, und er setzte sich darauf. Ja, sie legten ihre Kleider darauf und Jesus setzt sich dann auf das Eselsfüllen. Also, in dem nächsten Schritt in dieser Reihenfolge fragen wir uns immer, worum ging es? Das ist quasi der dritte Schritt, ich sag mal, mittig. Nach jedem Abschnitt fragen wir uns das jetzt. Jesus prophezeit dieses Eselsfüllen. Ja, und eigentlich ist es untypisch. Ein Eselsfüllen ist ein kleines, ja. Und eigentlich reitet man nur bis heute im Orient, vor allem in der Türkei und dieser Bereich, auf Eseln. Das ist relativ praktisch. Aber Jesus nimmt sich ein Eselsfüllen. Ja? Das ist so ein kleines, knuffiges, meistens weißes Ding und sieht fast so ein bisschen aus wie so ein kleines, unbeholfenes Lamm. Durchaus spannend, warum er das nimmt. Und es hat noch nie ein Mensch drauf gesessen. Das haben wir auch gelesen. Können wir uns merken. Also, und das Interessante ist, Jesus prophezeit das. Geht dahin, da werdet ihr es finden. Und die Prophezeiung, die funktioniert sofort und es geht in Erfüllung. Und interessanterweise hat noch nie ein Mensch da drauf geritten. Ich frage mich auch, also es ist ja sehr klein, wahrscheinlich was ein bisschen was größer als das. Ich habe keine Ahnung, oder Jesus war nicht besonders schwer wie wir heute. Und interessant ist, dass wir in 2. Mose 13, im Kapitel 13 lesen, als Erstgeburt, also alle Erstgeburt gehört immer Gott, ja, soll Gott geweiht sein. Und in Vers 13, jede Erstgeburt des Esels sollst du mit dem Lamm auslösen. Ja, da merkt man diese Bildlichkeit, das Lamm, das als Schlachtopfer für die Erstgeburt, als Zeichen für das Gottgeweihtsein gilt. Und das Bild des Lammes als Stellvertreteropfer, das finden wir ständig im Alten Testament. Jetzt lese ich weiter, Vers 8, ich wiederhole nochmal gerade, und sie führten das Füllen zu Jesus, legten ihre Kleider darauf und er setzte sich darauf. Da breiteten viele ihre Kleider auf den Weg und andere aber hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Und die vorausgingen und die nachfolgten, riefen und sprachen: Hosianna, gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn. Gepriesen sei das Reich unseres Vaters David, das kommt im Namen des Herrn. Hosianna in der Höhe. Und Jesus zog ein in Jerusalem, in den Tempel, und nachdem er alles betrachtet hatte, ging er, da die Stunde schon vorgerückt war, mit den Zwölfen hinaus nach Bethanien. Das ist ein bisschen komisch. Also erstmal, Leute legen ihre Kleider auch, also die Jünger legten es auf den Esel, und viele Leute, die legen ihre Kleider auf den Boden, wie so eine Straße, dass der Esel drauf treten kann. Und dann kommen manche mit einem Palmenzweig. Ja, habe ich ganz gut gebastelt und legen es auch dahin. Ja, das ist schon ein gewisser Unterschied in der Bildlichkeit. Aber lassen wir erstmal so stehen. Und dann haben wir dieses mit Hosianna irgendwie. Und jetzt frage ich mich, was kann das bedeuten? Ja, und das kommt aus dem Hallel. Und das Hallel, das singt man typischerweise beim Passafest, was damals auch war, wie in Dauerschleife. Immer wieder und wird es gesungen. Und das kann man sich gut merken. Was heißt jetzt dieses Hallel? Das kommt vom Hallel, Halleluja. Ja? Und Hallel oder auch Hillel ist die Abwandlung grammatikalisch, heißt preisen oder loben. Und Halleluja bedeutet lobet Jah oder lobet Jahwe, also lobet Gott im Wesentlichen. Und dieses Hallel, das wir immer wieder singen, das haben wir in Psalm 113 bis 118, was sie da immer wieder bis heute während dem Passafest singen. Und jetzt weiß ich nicht, zufällig oder nicht zufällig, sind sie im Psalm 118 und da kommen diese Worte, die sie in unserem Abschnitt auch singen. Und ich lese ein bisschen was davor und dann kommen wir da drauf. In Psalm 118, Vers 22 steht: Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist das geschehen, es ist wunderbar in unseren Augen. Das ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Wir wollen uns freuen und fröhlich sein in ihm. Und jetzt, ach Herr, hilf! Ach Herr, lass wohl gelingen. Gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn. Wir segnen euch vom Haus des Herrn aus. Der Herr ist Gott, er hat uns Licht gegeben. Also, jetzt fragt ihr euch, was war jetzt die Übereinstimmung? Das war der Vers 25, ach Herr, hilf. Genau das ist das Hosianna, das bedeutet das. Hosianna bedeutet, ach Herr, hilf. Und gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn, haben wir gerade gehört, singen die, als Jesus in Jerusalem einzieht. Also das haben wir geklärt, die Frage. Und dann hatten wir dieses Bild gerade gelesen mit Eckstein. Wir behalten das mal im Auge. Mit dem Eckstein. Ich weiß, das ist nicht genau ein Eckstein. Das ist, glaube ich, sowas, wie man im Harz auch finden kann. Mehr so ein Findling. Aber ich fand das ein gutes Bild. Der Eckstein, den die Bauleute verworfen haben, dass es meistens immer auf der Baustelle ist oder so, bleibt so ein Stein liegen und das wird dann meistens so eine Wegbegrenzung oder sowas. Oder auch Grenzsteine dienen dann einfach dafür. Der liegt jetzt auch im Weg rum und ich habe fast den Eindruck, da geht ein Weg her und da geht ein Weg her. Und irgendwie so ein Bild wollte ich gern haben, deswegen habe ich das genommen. Und hier wird auch in Psalm 18 von diesem Eckstein gesprochen, den die Bauleute verworfen haben. Und jetzt habe ich mich noch gefragt, ist das jetzt typisch für so ein Fest? Und sehen diejenigen, die ihn so feiern mit dem Mantel und mit den Palmzweigen, sehen die diese Erfüllung der Prophetie? Und ich habe mit Kyle darüber diskutiert, kann man sehr gut übrigens. Und um diese Situation irgendwie zu verstehen, der Einzug in Jerusalem, für Kirchen feiern den Palmsonntag und jetzt gibt es halt die einen, die denken, okay, die feiern Jesus wirklich. Ja, sie freuen sich über die Errettung und haben große Erwartungen, dass das wirklich der Messias ist. Ja? Also der Gesalbte, von dem im Alten Testament steht, dass er der Retter ist. Ja? Und ich denke, manche feiern ihn wirklich als Retter und erkennen ihn auch als Messias, aber auch andere in der Menge, also die den Palmzweig geschmissen haben und nicht die Kleider, sind meiner Meinung nach in so einer Art Massen-Euphorie und laufen halt ein bisschen mit und machen das halt mit, ohne, weil dieses Bild so schizophren ist. Ja? Der König kommt aber dann auf so einem Esel, also versteht ihr, dass sie ihn nicht wirklich als den erkennen, der er ist, sondern einfach ein bisschen mitmachen, die Euphorie und so weiter und halt ein bisschen mitlaufen. Also die prophetische Handlung von Jesus nicht wirklich verstehen. Und ich frage mich halt das genau deshalb, weil später im Text sehen wir, genau die gleiche Masse, die gleiche Menge in Jerusalem kreuzigt ihn. Ja? Die ihn feiern, die kreuzigen ihn auch. Und manchmal ist das schwierig zu verstehen. Deswegen habe ich mich das gefragt. Und ich denke, dass sie das Bild aus Zacharia gekannt haben. Das lesen wir 9, Vers 9. Hatte ich eben auch gelesen. Dass Jesus auf einem Eselsfüllen geritten, zur Zeit des Passafestes, wo man sowieso die Befreiung aus Israel, aus ägyptischer Sklaverei feierte, das zeigt deutlich, dass Jesus, also dieses aus Zacharia das Bild, das zeigt, dass Jesus der wahre Prophet ist und er erfüllt auch noch dieses prophetische Bild. Und die Erwartung auf Befreiung quasi der römischen Besatzung oder die damals das Volk Israel gelebt hat, das erwarten sie vielleicht und so ein bisschen politisch, militärische Herrschaft vielleicht schon von Jesus, ja, so wie es in Zacharia auch steht. Der kommt und dann gibt es dieses Friedensreich von einem Meer bis zum anderen Meer, also oft über die ganze Welt. Und haben wir jetzt ein ganz großes Aber Jesus, der sagt vorher schon, mein Reich ist nicht von dieser Erde. Also er brachte nicht die politisch-militärische Rettung. Und so ist es ganz oft, dass Jesus nicht die Erwartungen erfüllt, und Gott handelt allgemein sehr häufig anders, als wir das denken. Jetzt kommen wir zum nächsten Abschnitt, wo wir sehen, was Jesus jetzt macht. Ja? Und zwar, er geht in den Tempel. Hier mal ein Bild. Da ist ziemlich viel los bis heute. Das ist die Klagemauer. Das ist, man meint, das ist ein Abschnitt noch vom Tempel, der übrig geblieben ist. Der wurde übrigens zerstört. Und wir lesen Vers 15 bis 17. Und sie kamen nach Jerusalem und Jesus ging in den Tempel und begann, die hinauszutreiben. Das muss ich mal gerade gucken. Ja. Jesus begann, die hinauszutreiben, die im Handel im Tempel verkauften und kauften. Und er stieß die Tische um, der Wechsler, und die Stühle der Traubenverkäufer. Ja, es tut mir leid, ich muss das jetzt mal bildlich machen. Er macht den. Also, Entschuldigung, ich will euch nicht in Panik bringen. Ich hoffe, es ist nichts kaputt gegangen. Aber das ist lächerlich im Vergleich zu dem, was Jesus da gemacht hat. Ja? Also, er macht da richtig Chaos. Er rastet quasi aus, würde ich sagen. Und er ließ nicht zu, dass jemand ein Gerät durch den Tempel trug. Und er lehrte und sprach zu ihnen, steht nicht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus für alle Völker genannt werden. Ihr habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Und es ist schon ein bisschen komisch, was Jesus genau da sagt. Also erstmal, wir gucken wieder, wir fragen uns nochmal, worum ging es in diesem Abschnitt? Jesus geht zielgerichtet in den Tempel, um auszurasten, das ist meine Wortwahl. Ja, wütend, denke ich, aber nicht unkontrolliert. Sonst hätte er nicht zweimal so gründlich die Bibel zitiert. Die Bibel zitiert, weil dieses mit dem Bethaus, das Bethaus für alle, steht auch in Jesaja 56, Vers 7. Geht gleich näher drauf ein. Und das zweite Bild, die Räuberhöhle. Ja? Jeremia 7, Vers 11. Deswegen sage ich, ist es so praktisch, wenn man direkt einen Bezug dazu hat und findet, warum genau diese Wortwahl. Und mit diesen Zitaten erinnert Jesus an die unter den Juden sehr bekannte Gerichtsandrohung. Übrigens finde ich, Wut ist immer ein Zeichen, wie traurig man ist. Und wenn man Gefühle richtig kontrolliert und gelenkt werden, dann kann genau das, die Energie der Emotionen, für Veränderung genutzt werden. Ja, jetzt fragt ihr euch ja, wie soll das denn gehen? Nicht aus dem Affekt heraus, also nicht, ich explodiere jetzt, weil ich mich gerade da so fühle, sondern wie Jesus es macht, er geht erstmal raus aus der Stadt. Er hat sich das alles angeguckt, wie das lief, und dann ist er gegangen. Ja? Ich bin mir sicher, er hat darüber nachgedacht, hat darüber gebetet und hat sich gefragt, wie kann ich jetzt da eingreifen. Ja? Also, er wirkt deeskalieren. Mein Vater hat das immer so gern gesagt. Erst am nächsten Tag mal eine Nacht drüber schlafen oder vielleicht, wenn es gerade, bevor man explodiert, den Raum verlassen. Das ist total deeskalierend. Also Jesus handelt nicht aus dem Affekt, er handelt sehr schlau und er zitiert die Bibel, also so glaube ich nicht, dass es einer von uns könnte. Ja? So wortgetreu. Genau, also Jesus ist emotional. Und in der Parallelstelle, wir haben das in allen vier Evangelien, diesen Ausraster, sage ich mal, in Lukas 19, Vers 41 und folgende, lesen wir, das ist genau bevor Jesus in den Tempel reingeht und genau das Gleiche macht, als er näher kam und die Stadt, also Jerusalem, sah, ich habe nochmal ein Bild, zack, so sah der Tempel damals aus, weinte er über sie und sprach, wenn doch auch du erkannt hättest, und so weiter. Könnt ihr gerne mal lesen, das passt sehr gut, dieses Bild, ich komme gleich dazu. Also Jesus weint über Jerusalem und dann geht er in den Tempel. Also es ist nicht, das zeigt das, dass diese Wut nicht unkontrolliert ist oder sonst was, sondern es kommt aus einer Emotion heraus, aus Trauer. Jesus ist traurig darüber, was er da sehen muss. Wir haben das mit der Räuberhöhle eben gesagt und das finden wir in Jeremia 7 und alles um das Kapitel 7. Das ist Wahnsinn, was man da entdecken kann, weil es genau das Gleiche ist, was Jesus hier tut. Jeremia weint in Kapitel 6, Vers 26. Und in Kapitel 7 geht es sehr ähnlich darum. Ich will echt da empfehlen, das einfach mal nachzulesen. Ich möchte nicht ganz zu lang heute brauchen. Es zeigt Gottes Plan. Das ist Gottes Plan schon immer. Ja, das ist nicht neu. Das ist nichts Neues. Das ist genau das Gleiche wie im Alten Testament. Und der Gottesplan ist, dass er Gemeinschaft möchte. Das ist die Idee des Tempels. Die Idee des Tempels ist Gottes Wohnung unter den Menschen. Er möchte mitten unter uns sein. Und Jesus lässt es nicht zu, dass die Leute den äußeren Hof, das ist alles, was, also das alles ist der Tempel mit der Mauer drumherum. Das ist der Tempel an sich, es gibt so mehrere Abstufungen. Und das ist alles der äußere Hof, was wir hier sehen, diese Fläche, also wahnsinnig riesige Fläche. Da muss einiges los gewesen sein. Und Jesus lässt nicht zu, dass diese Leute den äußeren Hof des Tempels missbrauchen für ihre Opferhandelsgeschäfte. Das war eigentlich dieser äußere Hof, der Ort für Heiden und der Raum, also für alle Nichtjuden, das waren in denen ihren Augen auch Heiden, es war der Raum und die Möglichkeit, Gott zu begegnen. Und ich weiß nicht, in einer Räuberhöhle, da geht es um Rücksichtslosigkeit und Profit, habe ich mir gedacht. Und genau das, so beschreibt Jesus es hier, wie der Prophet in Jeremia 7, Vers 11. Und er möchte, dass es ein Bethaus ist für alle Völker. Geld hat hier nichts verloren, Leistungen bringen hier nichts. Gott hat keinen Gefallen an Opfern, er will das Herz und deine Nähe. Jesus reißt die menschlichen Hindernisse, in diesem Fall, die die Priester gemacht haben, ein und Jesus macht die Begegnung mit Gott wieder möglich. Also all diese Zitate, einmal aus Jesaja 56, Vers 7 und Jeremia 7, Vers 11, die erinnern die Juden damals, die kennen das wesentlich besser als wir heute, auch heute noch, die erinnern an Umkehr und Buße. Und wenn man nicht umkehrt, wenn man keine Buße tut, dann kommt das Gericht. Also es ist ein Aufruf dazu. Und das Gericht wird kommen, weil Jesus auch wiederkommt. Und dann kommt Jesus zum Gericht. Übrigens, es geht weniger um diesen Ort des Tempels, als um die Funktion. Ja, das ist nochmal dieses Innere. Und in dem Inneren, da ist das Allerheiligste und hier ist das Heiligste, glaube ich. Und dann halt gibt es diese Abstufung. Und dieser Vorhang, den wir hier sehen, der ist zerrissen, als Jesus am Kreuz gestorben ist. Und das ist nochmal so ein Bild dafür, dass Jesus macht die Begegnung mit Gott wieder möglich. Also es geht bei dem Tempel um die Funktion, Gott zu begegnen. Es soll ohne Aufwand möglich sein. Das ist das Ziel Gottes mit seinem Heilsplan. Den Heilsplan, den wir immer wieder im Alten Testament schon sehen können. Dafür starb Jesus am Kreuz und der Vorhang im Innersten des Tempels zerriss mitten in zwei. Der Weg ist jetzt frei und das feiern wir im Prinzip, wenn wir dieses Abendmahl halten. Symbolisch. Markus, jetzt lese ich den letzten Abschnitt, Markus 11. Vers 18-19. Das ist kurz nachdem Jesus sagte, mein Haus soll ein Bethaus für alle Völker genannt werden. Ihr habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Und die Schriftgelehrten und die obersten Priester, die hörten es und suchten, wie sie ihn umbringen könnten. Denn sie fürchteten ihn, weil die ganze Volksmenge über seine Lehre staunte. Und als es Abend geworden war, ging er aus der Stadt hinaus. Nicht, weil er Angst hatte. Gleich einen Abschnitt danach kommt er wieder nach Jerusalem. Wo ich so denke, das würde ich nicht machen. Und jetzt nochmal, wir gehen wieder da rein und sagen, was ist jetzt hier passiert? Okay, irgendwie die Leute hören das. Und dann gibt es zwei Spaltungen, sage ich mal. Die einen, die wollen ihn loswerden und die anderen, die staunen darüber. Im vierten Abschnitt frage ich mich jetzt, da bringt man alle Abschnitte in den Zusammenhang, möchte die in den Zusammenhang bringen und verbinden, also im Grunde verstehen. Ja? Wir hatten den Einzug, also ich mache jetzt ein bisschen so einen Sack zu und mache eine Zusammenfassung. Wir hatten den Einzug, ja, mit dem Esel und da war ein Mantel drauf und da war ein Mantel davor und da waren Palmzweige. Und die Leute waren voller Erwartung. Und sie waren ihn am Feiern. Und sie waren noch mit dieser Passafest-Befreiungsstimmung. Und Jesus gibt sich offensichtlich für einige provokativ als Prophet und als Messias zu erkennen. Er ist wahrer Prophet und wahrer Messias, das hat er hiermit gezeigt. Und damit zeigt er, laut dem biblischen Verständnis, dass er Gott ist. Dann treibt er es im Tempel mit seinem geplanten Ausraster auf die Spitze, um genauso wie der Prophet Jeremia das Volk wachzurütteln. Und vor die Entscheidung zu stellen, er warnt mündlich mehrmals vor Gericht. Hier macht er das ein bisschen in einer Handlung. Er sagt, er nimmt nur zwei Zitate aus dem Alten Testament und macht es in einer schlüssigen Handlung. In anderen Stellen, da spricht er ganz eindeutig von Gericht. Und tatsächlich, diese Prophetie, die erfüllt sich für Jerusalem 40 Jahre später im Krieg, 66 bis 70 nach Christus, wird Jerusalem zerstört, inklusive dem Tempel, wie Jesus es auch vorausgesagt hat. Und deswegen finde ich die Bibel so genial und so schlüssig. Ja? Das findest du überall und immer wieder, dass sich Prophetien mehr als einmal erfüllen. Und jetzt der Zusammenhang ist dieser: Jesus, der Prophet und Messias zugleich ist, er präsentiert sich jetzt öffentlich und ist bereit, ins Kreuz zu gehen, Gottes Plan zu erfüllen. Im letzten Schritt, im fünften Schritt, gucken wir, wie können wir jetzt dieses Gelernte und das, was wir verstanden haben, irgendwie anwenden. Ja, das muss ja auch irgendwie was Praktisches haben, für mich und für uns. Und wir können an dieser Reaktion, finde ich, der Priester und einmal die Reaktion des Volkes, können wir sehen, was für uns wichtig ist. Die Priester, die fürchten sich, weil sie sich entblößt fühlen, weil das, wie sie ihr Leben verstanden haben, worauf alles gebaut hat, das wurde umgeschmissen. Ja? Aber wie reagierst du jetzt darauf? Willst du Jesus loswerden oder staunst du darüber? Alles, was du vielleicht für richtig hältst, kann Jesus umschmeißen. Jesus ist es so ernst um dich, dass er alles umschmeißt, um dich zu retten. Ja, er ist der prophezeite Retter. Er riskiert sein Leben und gibt es für dich. Oder die Reaktion des Volkes: Legst du Palmzweige hin und läufst ein wenig mit? Oder darf es ruhig der ganze Mantel sein? Also dein Herz. Bringst du dein Herz in den richtigen Platz? Legst du alles ab, was du hast, zu Jesu Füßen? Jesus möchte Reinheit. Das gilt vor allem für alle bekehrten Christen unter uns. In 1. Korinther 3, Vers 16, da lesen wir: Ihr seid Gottes Tempel. Lasse ich zu, dass Jesus meinen Tempel reinigt? Und ich sage euch schleichend, auch vor allem bei mir, wird das Herz zu einer Räuberhöhle. Und das erkennt man daran, dass dir Gottes Wege nicht gefallen, dass dein Herz eine Räuberhöhle ist. Oder wenn du merkst, du tust nur noch fromme Handlungseinheiten. Ich gehe sonntags in Gottesdienst, ich mache irgendwie alles mit. Dann lass Jesus jetzt alles rausschmeißen. Fang neu an. Diese Routine, das ist Gift. Das ist nur Dreck in Gottes Augen. Weil diese Routine und all diese frommen Handlungseinheiten, die wir so einüben und studieren, die halten uns von ihm ab und halten uns von ihm fern. Und ich möchte euch eine sehr geniale Stelle in 1. Petrus 2, Vers 4 bis 10 noch vorlesen. Da ihr zu ihm gekommen seid, zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt und kostbar ist, so lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Darum steht auch in der Schrift: Siehe, ich lege in Zion, Jerusalem, einen auserwählten, kostbaren Eckstein, und wer an ihn glaubt, soll nicht zu Schanden werden. Für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar. Für die aber, die sich weigern zu glauben, gilt: Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, gerade der ist zum Eckstein geworden. Ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Weil sie sich weigerten, dem Wort zu glauben, nehmen sie Anstoß, wozu sie auch bestimmt sind. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat, zu seinem wunderbaren Licht. Euch, die ihr nicht einst nicht ein Volk wart, jetzt aber Volk seid und einst nicht begnadigt wart, jetzt aber begnadigt seid. Jesus ist dieser Stein, ja, wo die Wege sich spalten, wo die Leute sich dran aufregen oder für die er kostbar ist. Jesus ereifert sich. Wir haben am Anfang gesagt, ja, wofür ereiferst du dich? Jesus ereifert sich für Rettung und die Begegnung mit ihm. Wie reagierst du jetzt darauf? Jesus ereiferte sich auch für die Tempelreinigung, also damit man ihm begegnen kann. Jeder von uns ist jetzt so ein Tempel, 1. Korinther 3, Vers 16. Und Gottes Begegnung mit ihm könnte möglich sein. Ereiferst du dich auch dafür, ihm zu begegnen, oder sind es Dinge, irgendwelche Dinge, die das unmöglich machen? Ich habe noch ein Zitat von C.S. Lewis, das er in einem Buch geschrieben hat, The Weight of Glory. Und da beschreibt er das ganz cool. Und ich fand ein Bild sehr gut. Das ist ein Junge aus Accra, das ist bei Ghana, meine ich. Und da gibt es einen Slum, wo unser ganzer Elektroschrott hinkommt. Und das möchte ich euch einfach mal zeigen. Und C.S. Lewis schreibt, wir sind halbherzige Geschöpfe, die mit Alkohol, Sex, Ehrgeiz herumspielen. Obwohl uns unendliche Freude angeboten wird, wie ein unwissender Junge, der in einem Slum weiterhin seinen Slumkuchen backen will, weil er sich nicht vorstellen kann, was mit dem Angebot eines Urlaubs am Meer gemeint ist. Wir sind viel zu leicht zufriedengestellt. Und damit entlasse ich euch. Wir haben heute noch viel vor. Ich möchte zum Schluss beten. Ihr dürft dazu gern aufstehen, wenn ihr möchtet. Jesus, ich bitte dich für alle, die jetzt vielleicht unruhig geworden sind und gemerkt haben, dass sie diesen Umbruch, diesen Sturz echt gut gebrauchen könnten. Oder merken, irgendwie, es stimmt gerade was nicht, und da bitte ich dich dafür, dass du ihnen begegnest. Und gib uns Mut zur Umkehr, Herr Jesus, und dass wir einfach uns auf dich einlassen. Verändere du unsere Herzen, sodass es voll wird von dir und wir darüber auch sprechen. Amen.